Als ich das letzte Mal bei euch gewesen bin, habe ich euch davon erzählt, dass ich selbstständig bin und von einem Tag auf den anderen völlig überraschend meinen Hauptauftraggeber verloren habe, was einen heftigen Einschnitt für meine immerhin sechsköpfige Familie bedeutet hat. 80% weniger Einnahmen von einem Tag auf den anderen. Aber ich habe euch auch erzählt, dass mir der liebe Gott an diesem schwarzen Tag inmitten meiner Andacht zwei Zusagen geschenkt hat, dass ich ihm vertrauen soll. Ich hatte euch die beiden Bibeltexte letztes Mal mitgebracht. Einer hieß davon: Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt: Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und ich habe ihm vertraut, auch wenn das eine ganz schöne Geduldsprobe gewesen ist und die Blicke auf die Kontoauszüge alles andere als angenehm waren. Und umso glücklicher bin ich heute, dass ich euch sagen kann, dass der Februar, in dem wir uns gerade befinden, nach einem Dreivierteljahr der erste Monat ist, wo mein Einkommen das Auskommen wieder übersteigt. Ganz plötzlich ist alles wieder gut und die Aussichten sind bis mindestens September richtig toll. Und ich weiß, dass einige von euch für mich gebetet haben und dafür sage ich herzlichen Dank. Wir haben einen großartigen Gott, der sich darüber freut, wenn wir füreinander beten, wenn wir uns umeinander kümmern und füreinander da sind. Und darum soll es nun auch heute in dieser Predigt gehen. Wir haben einen großartigen Gott, der uns hört und der gute Pläne mit uns hat und auch mit uns umsetzt, wenn wir ihn lassen. Und diese guten Pläne hat er nicht nur mit jedem Einzelnen von uns, sondern ihm ist ganz besonders unser Miteinander wichtig, auch und gerade wenn wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Bitte nicht rausreißen, habe ich diese Predigt überschrieben. An was denkst du da spontan, wenn du diese Worte hörst? Vielleicht an eine Blume, ein Enzian oder ein Edelweiß im Gebirge. Die beiden stehen ja unter Naturschutz und deswegen soll man sie stehen lassen. Oder an einen interessanten Artikel in einer Zeitschrift im Wartezimmer beim Arzt. Da ist man vielleicht schon mal in Versuchung, die einfach rauszureißen, diesen Artikel. Aber auch da heißt es, bitte nicht rausreißen. Da kommen ja auch noch andere Leute und die wollen da nicht so eine zerfledderte Zeitung haben. Apropos Arzt, vielleicht hast du Zahnschmerzen und du gehst zum Zahnarzt und der greift schon nach seinem Gerät und du sagst, bitte nicht rausreißen, ganz, ganz vorsichtig. Oder eine tragende Wand, da ist es auch nicht gut, wenn man die einfach rausreißt, da kracht dann alles zusammen. Ein graues Haar, also wenn ich damit anfange, mir alle grauen Haare rauszureißen, dann ist auch bald nichts mehr übrig, deswegen auch hier, bitte nicht rausreißen. Vielleicht hat jemand von euch auch einen Papagei oder einen Wellensittich. Und wenn die Langeweile haben, keine Gesellschaft haben, dann fangen die an, sich alle Federn rauszureißen. Und da möchte man auch rufen, halt, stopp, mach das nicht, das kann doch nicht gesund sein. Mancher denkt vielleicht daran, dass ihm sein Herz herausgerissen werden könnte. Vielleicht, weil damit zu rechnen ist, dass er verlassen wird oder eine große Enttäuschung bevorsteht. Ein Elektriker, der mahnt zum Beispiel, dass man den Stecker nicht einfach so an der Schnur, so sagt man ja so, am Kabel herausreißen soll. Bitte nicht rausreißen, das könnte gefährlich werden. Vielleicht willst du auch eine Seite aus deinem Tagebuch oder aus deinem Lebensbuch herausreißen, weil du das, was da passiert ist, am liebsten ungeschehen machen möchtest. Was kann es noch sein? Töne aus einer Symphonie, plötzlich stimmen die Harmonien nicht mehr. Oder ein Faden aus dem Pullover, der lugt da so hervor und du denkst, den reiße ich mal raus und schwuppdiwupp ribbelt sich alles auf. Ein Kind aus seiner gewohnten Umgebung, das ist selten gut. Schauen wir mal, welche Aspekte wirklich drankommen. Ich habe es in der Anleitung eben ja schon angedeutet. Zum einen geht es um unser Miteinander, dass wir niemanden aus unserer Mitte rausreißen, nur weil er oder sie anders ist als wir selbst. Und in einem kleinen, hoffentlich beeindruckenden Teil geht es dann abschließend noch darum, nicht vorschnell zu urteilen und daher auch nichts aus der Bibel rauszureißen, wo wir irgendwie denken, es könnte überflüssig sein. Denn in dieser oberflächlichen Einschätzung, da können wir uns absolut täuschen. Da möchte ich euch gerne einen besonderen Gegenbeweis anbieten. Jetzt geht es aber erstmal um den Umgang mit dem Anderssein und dazu schlüpfe ich mal in eine andere Rolle. Puh, das war ein anstrengender Tag heute. Beerdigung. Natürlich im Regen. Gerade bin ich nach Hause gekommen. Es war eine lange Fahrt und es war Stau und es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und jetzt? Jetzt soll ich noch einkaufen. Was steht da auf dem Einkaufszettel? Brot, Milch, Butter, Bananen, Geschirrspülmittel. Mensch, kann die Welt nicht einfach mal stillstehen an so einem Tag? Einfach aus Respekt. Ganz besonders für Joy. Joy starb letzte Woche bei einem Fahrradunfall. Es war tragisch. Eigentlich hieß sie ja Johanna, aber sie wollte immer Joy genannt werden. Sie war höchstens 25, sah aber aus wie ein Überbleibsel aus der 68er-Bewegung. Unheimlich langes und unheimlich verfilztes Haar, das von ihrem Kopf abstand wie die Bürsten einer Waschanlage. Zerschlissene Kleidung. Sie hatte die Angewohnheit, sich pausenlos die Hände zu reiben. Bei ihrem Anblick gerieten alle aus dem Häuschen. Die Leute in der Kirche raunten: Mensch, wer ist denn die? Der christliche Abschirmdienst lief auf vollen Touren. Sie kam einfach herein. Sie setzte sich in die letzte Reihe und besuchte für ein paar Monate unsere Gottesdienste und sagte dabei kein einziges Wort. Plötzlich, eines Sabbatmorgens, fragte sie: Darf ich jetzt auch einmal etwas sagen? Ich war total perplex. Ich dachte: Na bravo, jetzt wird sie uns irgendetwas über Frauenrechte oder Globalisierung oder irgendwie so ein Thema erzählen. Alles war mucksmäuschenstill. Sie sagte: Ich komme jetzt seit 2 oder 3 Monaten in diese Kirche. Ich habe euch alle ganz genau beobachtet. Ich habe mir euren Glauben angeschaut und jetzt haltet euch fest, mir ist in dieser Woche ein Licht aufgegangen. Jesus Christus ist in mein Leben gekommen, ist ein Teil von mir geworden. Ich bin jetzt Christin geworden. Einige Gemeindeglieder murmelten und sprachen: O Herr, wann lässt sie sich denn endlich die Haare schneiden? Doch leider hörte sie an dieser Stelle nicht auf. Sie sagte: Ich habe wirklich kapiert, was es heißt, Jesus Christus zu kennen. Es ist schön, mit ihm zu leben, aber meine ganze Woche war eigentlich eine verdammte Schweinerei. Die Leute regten sich schrecklich auf, weil sie so eine unanständige Sprache öffentlich benutzt hatte. Sie hörten ihr gar nicht mehr weiter zu. Vor kurzem, nach dem Gottesdienst, sprach ich mit ihr. Ich fragte, wie es denn dazu kam, dass sie nicht mehr Johanna, sondern nur noch Joy genannt werden wollte. 15 Jahre lang hatte sie diese Erinnerungen an einen dramatischen Schultag mit sich herumgeschleppt. Da war eine Frau Rottmann, ihre verbitterte und ruppige Lehrerin. Vom ersten Schultag an kamen die beiden nicht miteinander aus. Mit den Jahren verschlimmerten sich die Schwierigkeiten noch. Bis eines schicksalsreichen Tages, Johanna war gerade 9 Jahre alt, an diesem Tag rannte Johanna voller Hast aus der Pause in die Klasse, wieder einmal zu spät. Die Lehrerin war wütend. Johanna, schrie sie, wir haben auf dich gewartet. Komm sofort hier nach vorne vor die Klasse. Langsam ging Johanna zum Lehrerpult und musste sich zur Klasse umdrehen. Der Albtraum begann. Die Lehrerin kommandierte: Hört alle genau zu. Ich habe versucht, Johanna zu helfen, verantwortungsbewusst zu werden. offensichtlich will sie nicht lernen. Und deswegen müssen wir ihr eine Lektion erteilen. Wir müssen sie zwingen zu erkennen, wie egoistisch sie ist. Ich möchte, dass jeder von euch jetzt hier nach vorne kommt und etwas Schlechtes über Johanna an die Tafel schreibt. Vielleicht hilft ihr diese Erfahrung, ein besserer Mensch zu werden. Johanna, Joy, stand wie versteinert neben der Lehrerin. Einzeln ging jeder Schüler, jede Schülerin wie in einer stillen Prozession an die Tafel. Und jeder Schüler schrieb seine lebensraubenden Worte, die langsam das Licht in Johannas Seele verlöschten. Johanna ist dumm, Johanna ist blöd, Johanna ist fett, Johanna ist langweilig. Jeder Schüler schrieb 28 schreckliche Behauptungen, die von der Tafel schrien. Diese bissigen Behauptungen verspotteten Johanna an diesem Tag, der sich anfühlte wie der längste in ihrem Leben. Sie ging mit jedem dieser verletzenden, unlöschbar auf ihrer Seele eingebrannten Worte nach Hause, krabbelte in ihr Bett und versuchte, den ganzen Schmerz einfach herauszuweinen. Doch dieser verließ sie nie. Und in dieser Nacht entschloss sie sich nicht mehr Johanna, sondern sich nur noch Joy zu nennen. Erst kürzlich, vor wenigen Wochen, hat sich Joy entschieden, Christus nachzufolgen. Sie wollte seine Gegenwart in ihrem Leben suchen. Sie gab ihr Bestes, um Jesus im Blick zu behalten. Und sie wusste, bei ihm würde sie Verständnis und Trost finden. Nach unserem Gespräch erwähnte ich noch, dass man diese Worte Schweinerei und so, dass man das nicht so öffentlich in einer Kirche sagen sollte. Sie sah mich nur verständnislos an und sagte: Viele Christen leben so wie schlechte Musiker, die ein Instrument spielen und nur krampfhaft darauf konzentriert sind, bloß keinen Fehler zu machen, und dabei überhören sie die Musik. Sie hat nicht geahnt, dass sie schon so bald sterben würde. Und ich denke, sie hat etwas von dieser Musik gehört. Brot, Milch, Butter, Bananen, Geschirrspülmittel. Joy wurde gleich mehrfach rausgerissen. Aus der Klassengemeinschaft, aus ihrer heilen Welt, aus einer unbeschwerten Kindheit und schließlich aus dem Leben. Kennst du solche Joys? Hast du Kontakt? Wie geht es dir mit Leuten, die anders sind als du, die anders aussehen, die anders denken und sich auch anders verhalten? Machen sie dir Angst? Wertest du? Soll heißen, siehst du dich auf einer Stufe höher als diese Person? Freust du dich, wenn sie hierher wiederkommen, wenn du ihnen wieder begegnest? Oder wäre es dir ganz recht, wenn du sie am nächsten Sabbat hier nicht mehr triffst? In Sprüche 27, Vers 17 heißt es: Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff im Umgang mit anderen. Das verstehe ich so, dass wir diesen Umgang brauchen und auch die Reibung, die dabei entsteht, weil es ist eine positive Reibung mit ganz unterschiedlichen Menschen. Du weißt ja, wenn wir nur uns mit unseresgleichen umgeben, dann lernen wir nicht hinzu. Leute, die nur deine Meinung vertreten, die bringen dich nicht weiter. Leute mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, die verlangen dir auch ganz unterschiedliche Dinge und Fähigkeiten ab, auch solche, von denen du vielleicht gar nicht mehr wusstest, dass du sie besitzt und auch beherrschst. Wenn wir nichts Neues mehr lernen, dann werden durch Optimierungsprozesse in unserem Gehirn ganze Bereiche abgeschaltet. Da reißt du dir praktisch deine eigenen Gehirnzellen heraus. Und auch hier möchte ich sagen, bitte nicht rausreißen. Denn nur mit neuen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen kannst du deine Hirnkapazität, die dir anvertraut ist, ausschöpfen. neue Gedanken und Fähigkeiten nicht zu ignorieren, sondern sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen, ist ein wichtiges Training zur Erhaltung unserer geistigen und seelischen Gesundheit und es gilt ebenso für Glaubensdinge. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff im Umgang mit anderen. In unserem Studienheft für das Bibelgespräch war vor kurzem die Rede davon, dem anderen nicht die Aufrichtigkeit oder den Glauben abzusprechen, wenn sich sein Denken und Handeln vom eigenen unterscheidet. Also nicht von der Optik aus auf das Innenleben schließen. Nicht vorschnell urteilen, ohne zu fragen und ohne zu kennen und auch ohne zu wissen. Die Andersartigkeit, die Unterschiedlichkeit, die wird auch in Römer 15 auf einen Nenner gebracht. Da heißt es, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Vielleicht ist das ja gerade ein prophetisches Wort für irgendjemanden hier, durchzuhalten, Kraft zu bekommen von Gott, weil die Andersartigkeit gerade so krass ist. Es gibt drei nicht so ideale Strategien, mit Andersartigkeit umzugehen, weil man so unterschiedlich ist. Entweder verhältst du dich dann wie eine Gazelle oder wie eine Schildkröte oder wie ein Löwe. Was würdest du spontan sagen? Welcher dieser drei bist vermutlich du? Gazellen, die hüpfen davon, entweder tatsächlich oder wie man so sagt, per innerer Kündigung. Manche sind wie die Schildkröten, die bleiben zwar da, aber die verkriechen sich ihren Panzer, die ziehen sich zurück und sagen nichts mehr. Und sie hoffen, dass die Probleme irgendwann von alleine gehen und dann können sie wieder rauskommen, wenn die Luft rein ist. Und andere sind wie die Löwen. Wenn es zu Spannungen wegen der Andersartigkeit kommt, dann brüllen sie rum. Ich habe hier das Sagen und ich bestimme hier, was richtig ist. Mit Andersartigkeit müssen wir klarkommen. Wir sind unterschiedlich von unserer Veranlagung her, von unserer Erziehung her, von unseren Erfahrungen. Ist doch gut, dass nicht alle Löwen sind und rumbrüllen. Und es ist auch gut, dass nicht alle Gazellen sind, dann wäre ja keiner mehr da. Und wenn alle Schildkröten wären, dann wäre es ja ganz, ganz leise. Wir brauchen einander. Wusstest du schon, welche Funktion so ein Fischschwarm hat? Warum die Fische so eng beieinander bleiben, obwohl sie die Weite des großen Ozeans nutzen könnten? Das ist ein Schutz gegen Raubfische. Die sind nämlich etwas kurzsichtig und wenn die Fische in so einem Fischschwarm sich formieren, dann sieht das für den Raubfisch auf den kurzsichtigen ersten Blick so aus, als wenn das auch ein großer Fisch ist, eben kein Opfer. Und auch hier heißt es, ja, bitte nicht rausreißen. Für jeden einzelnen Fisch heißt es das, bitte nicht rausreißen. Denn sonst wäre er ein gefundenes Fressen für den Feind alleine draußen im Meer. Und deshalb sollen auch wir zusammenhalten. Auch wenn wir unterschiedlich sind, niemanden ausstoßen, darauf achten, dass wir nah beieinander bleiben. Auch Jesus sagt, dass Unterschiedliches bleiben kann, beieinander bleiben kann, ja sogar miteinander wachsen soll. In Matthäus 13 finden wir diesen Dialog. Sollen wir das Unkraut rausreißen, fragten die Arbeiter. Nein. Dabei würdet ihr den Weizen ja mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Warum sagt Jesus das? Hier gibt es eine ganze Reihe Aspekte. Ich habe euch zwei wesentliche herausgesucht. Und zum einen sieht diese Pflanze, die sich hier unter den Weizen gemischt hat, die heißt übrigens Taumellolch, die sieht sehr lange genauso aus wie der Weizen selbst. Sie ist also schwer zu unterscheiden und da können die Arbeiter sich also gar nicht sicher sein, an welcher Pflanze sie da gerade herrupfen. Und auch wir sollten uns nicht anmaßen zu bestimmen, wer in Gottes Gemeinde wachsen darf und wer nicht. Gott lädt jeden ein und es ist unsere Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen. Zum anderen ist es so, dass dieser Taumellolch ebenso wie der Weizen sehr flach wurzelt. Und wenn die dann so dicht beieinander stehen, dann greifen diese Wurzeln, diese Flachwurzeln, ineinander. Und selbst dann, wenn man halt tatsächlich den Taumellolch am Schlawittchen hat und rauszieht, dann kann es sein, dass man halt dem Weizen auch schadet, weil die Wurzeln mit nach oben gerissen werden. Das gilt es zu vermeiden. Und deshalb ist Jesus auch ganz entspannt mit dieser Situation. In diesem Gleichnis lässt er ja nicht irgendwie panisch sagen, huch, Unkraut ist im Feld, was sollen wir jetzt bloß tun, schnell, wir müssen was unternehmen, sondern er bleibt ganz gelassen und sagt, lasst es gemeinsam wachsen, reißt es nicht heraus. In einem Buch von Dale Galloway wird eine wahre Begebenheit erzählt. Da war ein junger Mann aus dem Vietnamkrieg zurückgekehrt nach Kalifornien. Und als er so mit dem Flugzeug gelandet war, da wollte er seine Eltern nicht so einfach an der Haustür überraschen. Die hätten sich sicher sehr erschrocken, ihn so unerwartet vor sich zu sehen. Deswegen rief er zuvor zu Hause an. Und die Familie war natürlich begeistert. Unser Sohn lebt, riefen sie. Er ist aus dem Vietnamkrieg zurück. Endlich zu Hause. Ja, wir freuen uns. Wann bist du da? In wenigen Stunden, so der Sohn am Telefon. Ich bringe aber einen Kumpel mit. Habt ihr was dagegen? Nein, kein Problem. Die Eltern waren reiche Leute mit einem gut gehenden Geschäft. Kein Problem, bring ihn mit. Ja, er soll, kann er denn bei uns wohnen? Kein Problem, ein paar Tage. Wir haben ein großes Haus, da kann er gern ein paar Tage bei uns wohnen. Es geht nicht um ein paar Tage. Ich muss euch was erzählen. Er ist im Krieg bös erwischt worden. Bei einer Explosion wurden ihm ein Arm und ein Bein weggerissen. Im Gesicht, da ist er ganz entstellt und er hat auch ein Auge verloren. Macht euch das was aus? Zögern am Telefon. Naja, für ein paar Tage wird es schon gehen, vielleicht wird er sich in unserer Gesellschaft nicht so wohl fühlen. Es geht nicht um ein paar Tage. Er soll für immer bei uns wohnen. Schweigen am Telefon. Dann macht es Klick. Der Sohn hat aufgelegt. Ein paar Stunden später klingelt das Telefon erneut. Diesmal ist Polizei am Apparat. Wir haben hier einen jungen Mann gefunden. In Uniform. Mit nur einem Arm und einem Bein und einem Auge und im Gesicht ist er ziemlich entstellt. Er hat Selbstmord begangen. Nach den Unterlagen muss das Ihr Sohn sein. Wahrscheinlich wäre es ganz anders gelaufen, wenn die Eltern gemerkt hätten, dass es sich um ihren Sohn handelt, der da schwer verletzt aus dem Krieg gekommen ist und für immer bei ihnen leben wollte. Jesus sagt, dass er zurückgewiesen wird, wenn Menschen in Not zurückgewiesen werden. Hätten wir geahnt, Herr, dass du es bist, dann hätten wir doch ganz bestimmt anders reagiert. Zu spät. Jesus identifiziert sich mit den Notleidenden, mit den Ausgestoßenen und mit denen, die anders sind, die andere Lebensgeschichten haben als wir selbst. Er stellt sich auf ihre Seite. Womit identifizieren wir uns? Stell dir vor, du hättest die Bibel schreiben sollen. Hättest du alle Lebensgeschichten, die wir darin finden, drin gelassen? Auch die, die nicht so glatt gelaufen sind? Oder hättest du Gott vorgeschlagen, die einfach wegzulassen oder halt rauszureißen? Das macht sich doch irgendwie besser, wenn diese ganzen Schwächen unerwähnt bleiben, oder? Nein, eben nicht. Genau das macht die Bibel doch so stark und so überzeugend und so lebensnah. Es wäre so einfach gewesen, uns da leuchtende Vorbilder hinzustellen, einfach unerreichbar. Mir macht das Mut, von den Wirrungen und Irrungen dort zu lesen, von Depressionen eines Elia, vom Ehebruch eines Davids, von der Feigheit eines Petrus, der nicht zu Jesus gestanden hat, als es darauf angekommen ist, von einem Jona, der vor seiner Aufgabe einfach weggelaufen ist und. Die Bibel ist voll von fehlbaren Menschen. Und ich kann lesen, dass Gott sie liebt, dass er sie annimmt und dass sie sogar nach seinem Herzen sind, dass sie einmal bei ihm sein werden, weil Jesus den Preis für alles Unvollkommene schon längst bezahlt hat. Nicht nur für die Leute dort in der Bibel, sondern auch für dich und für mich ganz persönlich. Und so möchte ich dich auch ermutigen, dir bekannte Texte nicht einfach zu überspringen. Damit würdest du dir wieder im übertragenen Sinne die Gehirnzellen rausreißen, wie vorhin beschrieben. Und ich möchte dich ermutigen, auch unangenehme oder scheinbar nicht zu verstehende Texte nicht einfach zu überspringen, nicht rauszureißen. Alles hat seinen Sinn und es ist spannend, nach diesem Sinn zu forschen. Jesus sagt in Matthäus 5 in den Versen 17 und 18, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Kein einziger Buchstabe, kein einziges Strichlein. Wow. Wenn wir mit unserem kleinen Verstand herangingen, wie viele Texte würden wir für überflüssig halten und rausreißen? Und ich denke, das wäre fatal, denn wie wir gehört haben, ist jeder Buchstabe und jedes Strichlein dort und hat seinen Sinn. Und wenn Jesus das sagt, dann stimmt das ja wohl auch. Und das möchte ich euch an einem konkreten Beispiel jetzt abschließend aufzeigen. Ich habe erst vor kurzem das selbst in einer Predigt von einem Hans-Peter Reuer, so heißt er, gehört. Und als ich das gehört habe, da habe ich spontan gedacht, Hammer, was ist das für ein genialer Gott? Und ich habe mich gewundert, dass ich ja so alt werden musste, wie ich bin, um davon zu erfahren. Und ich hoffe, es geht euch genauso, dass ihr nachher dasselbe, wie ich denkt, oder was Vergleichbares sagt. Wir nähern uns mal dem Thema. Also, wenn man genau hinsieht, dann findet man im Alten Testament mehr als 300 Prophezeiungen, die auf das Kommen des Messias hindeuten. Die bekanntesten davon finden wir zum Beispiel in Micha 5, Vers 1, wo Bethlehem als Geburtsstadt von Jesus vorausgesagt wird. In Sacharja 9, Vers 9, da wird vorhergesagt, dass Jesus auf einem Fohlen einer Eselin nach Jerusalem kommen wird. Und in Jesaja 53, in den Versen 1 bis 12, wird die ganze Kreuzungsszenerie beschrieben, überwältigend detailliert, so als wenn das hinterher aufgeschrieben worden wäre, aber es ist mehrere hundert Jahre nachweislich davor aufgeschrieben worden. Und im Psalm 22, Vers 2, da finden wir den Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und all diese Texte, die schon hunderte Jahre vor Christi Geburt aufgeschrieben worden sind, und das Kommen von Jesus ankündigen, haben sich erfüllt. Jesus ist gekommen. Doch auch noch viel ältere Texte weisen auf Jesus und seinen Erlösungsplan für uns hin. Und jetzt kommt's, was ich eben beschrieben habe mit Hammer, was für ein genialer Gott. Wenn ihr wollt und eure Bibel dabei habt, schlagt mit mir bitte 1. Mose Vers 5 auf. Parallel wird das hier vorne aber auch angezeigt. Ich weiß, die Schrift ist klein, es geht auch nicht darum, dass ihr sie jetzt lest, sondern ja, worum geht es hier? Nach den ersten vier Kapiteln, wo es um Schöpfung und Sündenfall geht, finden wir auf einmal einen Stammbaum. Und schon denken wir, hups, jetzt habe ich gerade hier losgelegt und gelesen in der Bibel und schon wird das so langweilig. Da steht einfach nur, da lebte eine Person mit dem Namen und der war so alt, als er seinen Sohn zeugte und der hieß halt so und der erste lebte dann noch so viele Jahre, bis er starb. Und dann geht es mit der nächsten Person weiter, wie alt die war, als er einen Sohn zeugt und der hieß dann so und so und dann lebte man noch so lange, bis er starb. Findet ihr das spannend? Aber es ist spannend, sonst würde ich ja nicht sagen, Hammer, was für ein genialer Gott, was für ein Kapitel, was hat das eigentlich für eine Aussage? Auf die Schliche kommt man dabei, wenn man sich den Bedeutungen dieser Namen nähert und das mal dann in einen Zusammenhang bringt. Ich denke mal mit Adam, das könnt ihr noch übersetzen, was das heißt. Spiele ich immer den Lehrer. Was heißt Adam? Mensch, genau. Also der Mensch. kann man sich da denken. Es wird immer parallel jetzt hier eingeblendet. Der zweite Name ist Seth. Das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Seth heißt so viel wie er ist bestimmt oder sein Los ist. Merken wir uns. Enosch heißt sterblich. Kenan heißt Leid. Mahalalel, ne, das ist die Endsumme L, Endsilbe L in dem Namen begriffen, da hat es also was mit Gott zu tun. Mahalalel heißt der wunderbare Gott. Jered heißt, er ist herabgestiegen. Henoch heißt predigen und unterweisen. Metushelach heißt sein Tod bringt. Also teilweise komische Namen halt. Ne? Die Menschen haben sicher früher was dabei gedacht, diese Namen zu verwenden. Lamech, das kann man herleiten aus unserem Wort lamentieren. Lamentieren tut man ja, wenn man so verzweifelt ist und alles nicht begreifen kann und ja dann viel redet. Also hier geht es um Verzweiflung, der Verzweifelte. Und Noah, das wisst ihr vielleicht wieder, Noah heißt Ruhe oder Trost. Und jetzt kommt der Hammer. Lest das jetzt mal von oben nach unten. Wenn man das also im Zusammenhang liest und noch grammatikalisch ein bisschen anpasst, dann kommt dabei heraus, der Mensch, sein Los ist sterbliches Leid, aber der wunderbare Gott ist herabgestiegen, zu predigen und zu unterweisen, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe und Trost bringt. Ist das nicht genial, dass in so einem Stammbaum schon das Evangelium steht? Also ich kriege dabei eine Gänsehaut, ich hoffe, es geht euch auch ein bisschen so. Schon so weit vorn in der Bibel steht der Erlösungsplan nicht nur fest, sondern er steht ganz deutlich da drin, wenn man sich damit beschäftigt und ihn entschlüsselt. Für uns ist das natürlich durch die Sprache erschwert, aber ich denke mir, dass die Menschen früher schon viel mehr damit anfangen konnten, weil sie ja diese Bedeutung verstanden haben. Und ihr seht, das Evangelium von Jesus Christus, das steht in so vielen Kapiteln, wo wir es vielleicht auch gar nicht vermuten. Und der Heilige Geist hat kein einziges Kapitel und vielleicht sogar auch kein einziges Wort umsonst eingegeben. Letztendlich weist alles auf den Messias hin. Selbst so eine scheinbar langweilige Ahnenreihe ist das Evangelium in Reinkultur. Und umso mehr du das Alte Testament studierst, darin eintauchst, umso mehr bist du auch davon überzeugt, dass dort kein einziges Wort zufällig steht, dass alles seinen Sinn hat und ganz gut eingegeben ist. Was schließen wir daraus? Wenn sich die Ankündigungen von Jesu ersten Kommen schon wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament ziehen, an ganz vielen Stellen, obwohl so viele und auch so unterschiedliche Menschen daran geschrieben haben, und wir nun wissen, dass es alles genau so eingetroffen ist, wie mutig dürfen wir dann sein, wenn wir im Neuen Testament ganz viele Hinweise auf das zweite Kommen Jesu finden, auf seine Wiederkehr? Wie mutig? Also ich sage euch, mich macht das ganz, ganz mutig. Das gibt mir ganz viel Sicherheit. So ein rationaler Text, eine Ahntafel, und die kann einen schon so emotional berühren. Was haben wir für einen genialen Gott? Ein Gott, der sagt, dass wir miteinander wachsen sollen, dass wir uns nicht gegenseitig rausreißen, es sei denn aus den Händen Satans. Da ist Rausreißen erlaubt, aber auch nur da. Gott möchte, dass wir zusammenhalten bei aller Unterschiedlichkeit und mit allem, was irgendwie einen Makel darstellt. Jesus hat alles dafür getan, dass wir uns beim anderen daran nicht stören brauchen und ihm bitte, bitte nicht seine Erlösung absprechen und schon gar nicht Steine werfen. Gott möchte vielmehr, dass wir uns mit allen Menschen um uns herum beschäftigen, auf sie zugehen, sie kennenlernen, ihnen dienen, ihnen treue Wegbegleiter sind. Und dass wir nicht trotz, sondern gerade durch die Unterschiede, auf die wir dabei treffen, wachsen, und zwar gemeinsam. Denn wir sind eine Gemeinde und wir sind auf einem Weg, auf dem Weg zu diesem genialen Gott. Amen.